Sie hören den zweiten Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute und lesen dazu Jesaja 43, die Verse 1 und 2. Jesaja 43, 1 und 2. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Amen.
Das hat dann eine ganz gewaltige Folgerung. Wir lesen noch 2a.
Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen.
Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Wasser gehst. Was bedeutet das? Ich habe nicht ein konkretes Beispiel aus dem praktischen Leben gefunden. Man kann sagen, wenn es durch Not geht, das ist auch durchs Wasser gehen. Wir haben ein gutes Beispiel in der Bibel. Das hören wir jetzt.
2. Mose 14. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, so dass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein, ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie, wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme, und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose.
Völker und Nationen zu röcken sein Land. Schau auf, Jesus, der deine Lasten kennt, Jesus, der sich dein Freund nennt, Jesus, der sie nicht lässt allein, denn er trug am Kreuz
Ägypter verfolgten Israel. Es geht eine ganze Geschichte voraus. Vorher waren die 10 Plagen über Ägypten. Bei der 10. Plage als die Erstgeburt bei den Menschen und die Leute umkamen. Nur Israel musste das Passahlamm essen und die Türpfosten und obendurch mit Blut bestreichen, zum Schutz vor dem Engel Gottes, der die Erstgeburt erwürgte. Dann musste das Volk Israel sich heiligen lassen, reinigen lassen, dass sie die Erstgeburt, den ersten Sohn, loslösen mussten nach dem Wort Gottes. Da wurden sie zuerst eingeübt, dass sie nicht alles als ihr Besitztum betrachten. Und nun, schlussendlich sagte der Pharao, zieht, macht, was ihr wollt, geht opfern dort in die Wüste. Kaum waren sie weg, heißt es, Gott verstockte das Herz des Pharaos. Also Gott hat das Herz des Pharaos verstockt. Also der Pharao konnte gar nicht mehr anders. Gott kann Herzen öffnen, er kann aber auch Herzen verstocken. Das ist schrecklich. Menschen mit verstocktem Herzen kämpfen gegen Gott, meinen in ihrem Hochmut, in ihrem Stolz, sie hätten alle Macht. Aber Gott sagt nein. Gott hat zu Israel gesagt, durch Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt mal stille sein. Warum mussten sie stille sein? Als sie da vor dem Roten Meer waren, hinter sich hatten sie die große ägyptische Armee mit Pharao. Weiter konnten sie nicht, weil das Meer im Weg war. Und sie hatten ein mächtiges Gemetzel zu erwarten und der Rest wird zurückgeführt, wieder in die Sklaverei. Sie waren mutlos. Der Pharao, er war selbst herrlich. Er setzte sich über Gott. Er meinte, er könne das Volk Gottes ausbeuten und quälen, wie er will. Meine Lieben, wir können unsere Mitmenschen nicht ungestraft ausbeuten. Der Pharao bekam ein verstocktes Herz. Er sah plötzlich, ach, das Volk, das bei uns die Arbeit machte, diente ohne Lohn, die sind abgehauen. Der wollte sie mit Gewalt zurückholen, obwohl sein ältester Sohn der Nacht zuvor gestorben war, als Gericht Gottes. So verstockt war sein Herz. Er hatte auch eine starke Armee, sehr starke Armee. Er stützte sich darauf. Er nahm noch gepanzerte Wagen, damals schon, zog dem Volk Israel nach. Jetzt ist eingeklemmt. Da der Pharao, da das Volk Israel, da ist das Rote Meer, rundherum Wüste. Sie können nicht ausweichen. Aber, und das ist das Große, zwischen dem Heer Pharaos war die Wolkensäule, die Israel durch ganze Wüstenwanderung begleitete. Diese Wolkensäule gegenüber dem Volk Israel war sie hell, sie sahen. Auf der Rückseite gegenüber Pharao war diese Wolkensäule dunkel. Gott hat eingegriffen.
Oft hab ich Angst vor der Zukunft, vor dem Morgen, vor dem, was alles auf uns kommen mag. Angst vor den Kriegen und Angst vor dem Terror. Doch Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Oft hab ich Angst, dass auch einer meiner Lieben durch Tod von mir genommen wird. Vor unheilbarer Krankheit, doch Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Thank you.
was wird aus der Völkerexplosion? Werden wir auch morgen hier noch in Freiheit leben? Doch Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Und nun, als das Volk Israel gegen Mose geschimpft hatten, das ist uns besser in Ägypten gelassen. Wir würden lieber dort dienen, als hier umkommen. Sie hatten Furcht. Moses, muss ich sagen, seid jetzt stille. Lasst den Herrn für euch streiten. Und auf den Befehl Gottes hin hielt er seinen Stab hoch über dem Meer. Und ein Ostwind kam, und das Meer wurde zerteilt. Es ist so geschrieben, dass es sogar wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Ein Ostwind war da. Das Volk ging dann durchs Rote Meer. Links und rechts hohe Wassermauern. Stellt euch mal vor, die hätten ja jede Sekunde zurückfallen können. Es wurde effektiv durch große Wasser geführt. Aber sie mussten dem Herrn vertrauen und vorwärts gehen. Sie durften nicht stehen bleiben, obwohl es Abend war. Sie gingen durchs Rote Meer. Am anderen Tag waren die Ägypter auch schon am Ufer. Die Israeliten waren am anderen Ufer. Sie sahen das geteilte Rote Meer. Sie sahen, dass die Israeliten trocken durchgingen. Ja, was die konnten, können wir auch, dachte sich Pharao. Und in seinem verhärteten Herz, verstockten Herz, entschied er, alle Wagen und Rosse, das ganze Heer geht durchs Rote Meer und fängt das Israel ab. Israel war wieder gefährdet. Aber sie mussten stille sein. Der wird für euch streiten. Als die Ägypter mitten im Meer drin waren, was geschah da? Gott griff ein. Bei den Israeliten rollten die Räder und alles noch gut. Aber Gott machte die Räder der Ägypter durcheinander. Die stolzen Panzerwagen hielten die Räder plötzlich nicht mehr. Sie wurden hin und her verzögert zum Durchgehen. Es gab Verzögerungen. Israel war drüben ruhig. Sie gingen nicht weiter. Sie mussten dort stehen bleiben. Und Mose hat ihnen gesagt, diese Ägypter werdet ihr nicht nochmals sehen. Der Herr streitet für euch. Der Humanist würde sagen, ist da Gott wieder mal hart gewesen mit diesen Ägyptern. Die Ägypter waren doch hart mit dem Volk Gottes, mit Israel. bis heute Gott ein Volk richtet, geht viel Sünde bei diesem Volk voraus. Gott richtet nicht so einfach sofort, nein. 400 Jahre lang hatten die Ägypter die Israeliten ausgenützt und geplagt. Und die Kinder, die geboren wurden, getötet, weil das Volk sich zu viel vermehrte. Gräueltaten, Gräueltaten während 400 Jahren. Und jetzt ist das Gericht Gottes da. Es ist gekommen. Vergessen wir nicht, das Gericht Gottes kommt immer, wenn der Mensch nicht umkehrt. Aber das Gericht Gottes kommt nicht dann, wenn wir denken, jetzt geht es nicht mehr weiter. Herr, warum schweigst du? Greif doch endlich ein. Gott hatte auch mit den Ägyptern Geduld. Er wollte auch dem Pharao während den 10 Plagen immer wieder Gelegenheit geben, dass er umkehren könnte, aber er wollte nicht. Gleichzeitig war sein Herz auch von Gott her verstockt. Ganz interessante Zusammenhänge. Man kann sagen, ja, da konnte ja der Pharao nichts dafür, wenn Gott ihm das Herz verstockt hat. Da ist doch schlussendlich Gott selber noch daran schuld. Nein, das verstockte Herz war die Folge der brutalen Quälerei des Pharaos und der Ägypter gegenüber dem Volk Israel. Und Gott hatte den Schlussstrich gezogen, jetzt ist es genug, fertig. Der Plan Gottes war erfüllt, dass das Volk Israel 400 Jahre in Ägypten Schmach leiden soll. Das hat er schon dem Abraham in einem Bild, in der Offenbarung, als die Vögel kamen und sein Opfer fraßen, offenbart. Meine Lieben, Gott handelt.
Ich bin es, Kind.
handelt. Und jetzt dort drin, sie kommen nicht mehr raus. Einer kämpft gegen den anderen. Und jetzt bekommt Mose den Befehl von Gott, Stab wieder hochhalten. Merken wir gut, Mose hat den Stab nie von sich selber aus hochgehalten. Er tat das nur auf den Willen Gottes hin. Und was geschah? Die großen Mauern fielen zusammen über das Heer. Und was machte das Heer? Sie waren derart verwirrt von Gott her, dass sie sogar den Wassern entgegengingen in die falsche Richtung, sodass sie alle umkamen. Gottes Gerichte haben wir ernst zu nehmen. Sonst kommt ein solches Gericht plötzlich über eine Familie oder über eine ganze Menschheit. Oder ganze Länder, wie ein zusammengebombtes Syrien. Meine Lieben, wir haben Gott zu fürchten. Andererseits aber, Gott hat versprochen, dass wenn sie durchs Wasser gehen, dass er sie durchführt. Doch wunderbar. Wir können das auch im Alltag erleben, wie der Herr uns durch Wasser führt. Wenn der Herr uns durch starke Krankheiten führt, ist auch wie Wasser. Ja, Nöte. Das macht doch Gott nicht. Ja, doch. Gott führt uns Menschen oft auch durch tiefe Wasser, um uns zu helfen, um uns zu segnen, um seinen Sieg, seine Herrlichkeit uns zu offenbaren. Wenn wir da niederliegen, kommen doch von allen Seiten Angriffe. Aber ich habe in meinem Leben erlebt, dass all diese Angriffe mir nichts antun konnten, denn Jesus war mit mir. Gleich wann und gleich wo. Aber er führt uns oft durch Wasser, weil er seinen Namen verherrlichen will. Also nicht immer alles Strafe Gottes, wie der Mensch empfindet. Das ist Strafe für das, für das, für das. Können wir nicht so einordnen. Es gibt ein Gericht Gottes. Aber für uns Gläubige haben wir selten Strafe, aber Züchtigung, dass Gott uns erzieht. Die Erziehung ist nicht immer angenehm, aber nötig.
Ist auch mein Weg hier oft einsam.
Es gibt noch den Teil 2b.
Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen.
Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen. Das Feuer soll dich nicht versengen. Meine Lieben, auch da haben wir ein biblisches Beispiel. Es ist immer schönsten, biblische Beispiele zu haben, wo Menschen durchs Feuer gehen mussten, weil sie an Gott glaubten, nicht fremde Götter anbeten wollten und wie der Herr sie bewahrt hat durchs Feuer. Daniel 3.
Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und aller anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott, nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego, und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel.
Gott siegt mit seiner Rechten, sag traust du ihm das zu? Ihr trotzet allen Mächten, der Herr bringt dich zur Ruh. Ihr trotzet allen Mächten, der Herr bringt dich zur Ruh. Gott siegt mit seinem Arm, das will besungen sein. Da wird das Herz mir warm, denn ich bin nicht allein. Da wird das Herz mir warm, denn ich bin nicht allein. Gott siegt mit seinem Wort, es hält, was es verspricht, jagt alle Ängste fort und führt uns in das Licht. Jagt alle Ängste fort und führt uns in das Licht. Gott siegt, kommt, lasst uns singen das neue Lied im Chor. Wir wollen Dank ihm bringen, ihm Lob bricht Licht hervor. Wir wollen Dank ihm bringen, ihm Lob bricht Licht hervor. Gott siegt, er siegt alleine, er leiht dir seine Kraft. Er ist der starke Reine, der in dir Neues schafft. Er ist der starke Reine, der in dir Neues schafft.
Diese Geschichte zeigt uns einen Fall, wo Menschen durchs Feuer gehen mussten, weil sie ein klares Bekenntnis darin hatten, dass sie nur den lebendigen Gott anbeten wollten und nicht das goldene Bild des Königs. Der König Nebukadnezar war mächtig, er war der König über ganz Babylon und er war König auch über Israel. Die drei Männer, von denen hier die Rede ist, das sind drei Gefangene. Der Nebukadnezar hat ganz besonders den Auftrag gegeben, die königlichen Kinder aus Abstammung königlicher Natur in besonderer Weise gefangen zu nehmen und zu pflegen dort. Die drei hatten leitende Stellungen bekommen in Babel, im Auftrag von Nebukadnezar, weil Gott mit ihnen war und sie weise handelten und ihrem Gott lebten und dienten. Wir sehen da, auch in der Gefangenschaft, war der Herr mit seinem Volk, mit den Seinen. Sie hatten nicht den Auftrag, jetzt gegen jene, die über ihnen stehen, zu revolutionieren, sondern sie dienten Gott. Und der König Nebukadnezar in seinem Hochmut, er war der König über alle Länder, bis nach Ägypten, das große Babylon. Nun, er baute ein Bild, 18 Meter ungefähr umgerechnet, und dieses Bild sollte angebetet werden. Ein goldenes Bild, ein Bild, dass man gut leben kann, ein Bild der Prosperität, auch der guten finanziellen Situation und Versorgung der Völker. Nun, alle beten das Bild an. Wir sehen hier wieder typisch die Massen. Nicht immer, was die Massen entscheiden und sagen, ist im göttlichen Willen, sondern oft auch stark daneben. Alle führenden Männer, die Richter, die Großen im großen Reich Babylons waren dort und alle, einen nach dem anderen, wenn diese Musik erschallte, sie fielen vor dem Bild nieder und beteten dieses goldene Bild an. Dieses goldene Bild ist ein Symbol, auch dass der Mensch nur auf seine materiellen Vorteile sieht. Alle wollen besser leben diesbezüglich. Nun, sie wollten das nicht. Sie wollten allein Gott die Ehre geben. Drei Einzelpersonen gegen die ganze Masse. Und wenn ich sehe heute der Zeitgeist, wie der sich entwickelt und alles gleichschalten will, es ist wichtig für uns Gläubige, dass wir gemäß der Bibel, dem Wort Gottes zu leben, versuchen. Dass wir nicht einfach uns von der Masse, was alles heute erlaubt ist, das ist jetzt richtig. Nein, vor Gott ist eben auch dieses goldene Bild falsch gewesen. Drei Männer, die an Gott glaubten, die aber hohe Positionen hatten in der Provinz Babel von Nebukadnezar. Es war an ihm gelegen, dass diese das Bild auch arbeiten, dass nicht da Schwierigkeiten entstehen. Nun, die Schwierigkeit war da, als Nebukadnezar ganz laut sagte, Zweifel, ob Gott ihnen hilft, aus dem feurigen Ofen, er war sicher, da kommen sie um. Da verschwinden sie. Und das haben die Männer gesagt. Wir wollen das Bild nicht anbeten. Wir haben einen lebendigen Gott. Den beten wir an. Nun, hätten sie nachgeben sollen oder nicht? Jetzt bist du ein wenig nachgehen, als Schwierigkeiten haben, denken heute viele Gläubige. Das ist falsch. Wir müssen lernen, in der Welt bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Dass es einen alleinigen Gott gibt. Gleich was das uns nachher kostet. Der Zeitgeist nimmt eigentlich alles, was nicht tief gewurzelt ist, in Jesus Christus weg. Und wir leben in einer Zeit, wo das ganz mächtig geschieht. Oh, man kann es auch nicht mehr so ernst nehmen, das war für damals, für heute nicht. Ich bin dagegen, dass wir eine Frömmigkeit aufsetzen, die gesetzlich ist, denn den Menschen nur einschränkt. Und den Menschen immer alles verbietet, das darfst du nicht, das darfst du nicht. So war es vor 80 Jahren. Meiner Jugendzeit, da hatten wir nur Verbote, auch wenn nicht eine gläubige Familie an der Spitze war. Es ist wichtig, meine Lieben, Jesus zu fragen, er führt uns, er beschenkt uns über die Maßen reich, er gibt uns alles, was wir brauchen, er macht uns glücklich, bleibend glücklich, für immer glücklich.
Thank you.
Sie wollten diesen Götzen, dieses goldene Bild nicht anbeten. Dann haben sie ihm auch gesagt, wir haben einen Gott, der kann uns erretten aus dem feurigen Ofen. Nebuchadnezzar wollte sie dagegen, das wird man sehen. Und dann haben sie gesagt, und wenn er uns nicht errettet aus dem Ofen, wir werden dein Bild dennoch nicht anbeten. Es waren nicht Gläubige, die mit Gott ein Geschäft machten. Also, wenn ich jetzt das mache, musst du mir das dafür schenken. Nein. Sie waren bereit, um des Glaubens willen auch zu sterben. Sie waren bereit. Und der Ofen wurde 7-mal heißer gemacht, die sie ihn einwarfen. Dann die stärksten Männer vom Heer, die verbrannten nur beim Hereinwerfen, weil eine solche 7-mal stärkere Hitze in diesem Ofen entwickelt war. Meine Lieben, das sind Tatsachenbericht. Und dann wurden sie reingeworfen. Sie waren gebunden in ihrer normalen Kleidung, fielen runter in den heißen Ofen. Und dann erschrak Nebuchadnezzar. Er sah 4 Leute im Ofen herumgehen. Da hat er gesagt, haben wir nicht 3 reingeworfen, aber ich sehe 4, die im Feuer spazieren. Das Feuer schadete ihnen nicht, weil ein Engel Gottes oder der Herr selber mit ihnen war. Nebukadnezar sah, dass sein Gesicht ist wie eines Göttersohnes. Meine Lieben, der Ungläubige, der stolze, übermächtige Nebukadnezar musste erkennen, er hat nicht das letzte Wort. Er hat versagt. Alle Hohen, die mit ihm waren, die sich gebeugt hatten vor dem Götzenbild, mussten erkennen, es gibt einen lebendigen Gott. Die Welt kann nur erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt, auch heute, wenn wir diesem Gott vertrauen und bereit sind, hat einmal auch in den Feuerofen geworfen zu werden. Wenn wir bereit sind, nicht dem Zeitgeist gemäß uns zu drehen, sondern wenn wir bereit sind, Jesus auf dem schmalen Weg zu folgen, wir dürfen uns nicht selber herausstreichen, nein. Sonst sind wir nicht besser, sind wir auch stolz, nein. Aber den Weg mit Jesus ganz zu gehen, so durch Feuer gehst, wirst du nicht versengen, nicht verbrennen. Nebukadnezar konnte nur noch rufen, die drei Namen, kommt heraus. Die sagten sich nicht, ja, jetzt bleiben noch ein wenig, so noch ein wenig erschüttert sein. Nein, sie gehorchten. Es waren gehorsame Männer, sie gehorchten dem Nebukadnezar. Sie waren ihm untertan, nicht überheblich. Auch ein Zeichen, wie wir uns gegenüber der irdischen Behörde zu benehmen haben. Fesseln waren weggebrannt, aber ihre Kleider waren nicht angebrannt. Die Haare waren nicht versengt. 7-mal heißeren Ofen, sie hatten nicht einmal einen Brandgeruch. Was bedeutet das? Obwohl sie durch diesen Ofen gehen mussten, sie hatten keinen Brandgeruch. Sie hatten keinen Geruch, der sie lebenslänglich begleitet und sagt, oh, das war so schrecklich, war so unrecht, oh, haben wir gelitten in dieser Hitze drin. Wenn wir um Jesu Christi leiden, bekommen wir nicht unbedingt einen Brandgeruch. Das heißt, dass wir immer darüber sprechen müssen und uns verteidigen müssen und rechtfertigen. Jesus lebt. Er liebt uns. Ja, also durch Feuer gehst, wirst du nicht versengen. Praktisches Beispiel auch für uns im Leben, wenn es durch Tiefen geht, durch Prüfungen, die sich der normale Mensch sagt, das halten wir nicht mehr aus. Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Der Jesus gibt uns Kraft. Er bringt uns auch durch solche Feuer, weil er uns liebt, weil er siegt. Ja, wir sind sein. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese große Verheißung. Du hast uns erlöst am Kreuz. Ja, wir sind dein. Du hast uns teuer erkauft mit deinem Blut. Du liebst uns. Du bringst uns zum Ziel. Wir danken dir für deine Liebe, deine Treue, ja, für deinen Sieg. Auch wenn wir schwach sind, du bist stark, du bist groß, du bist herrlich und du bist wunderbar, Herr Jesus. Wir preisen dich, dass wir dein Eigentum sein dürfen und dass du uns gnädig bist und dass wir deine große, unermessliche Liebe täglich erleben dürfen. Herr, wir bitten dich, vergib uns, wo wir unzufrieden waren oder gezweifelt haben, hinhergeworfen waren. Herr, schenke uns Gnade, dass wir uns wohlfühlen unter deiner mächtigen, segnenden, aber auch führenden Hand, denn du meinst es gut mit uns. Herr, segne jung und alt, seid uns nahe. Amen.